Mein Name ist Günter Walter. Ich bin im April 1932 in Dresden geboren. Ich habe dort die allgemeinbildende Schule besucht und habe dann 1950 eine Abiturausbildung begonnen, die mich dann schließlich an die Universität Rostock brachte. Hier habe ich dann studiert, später dann im VEB Schiffselektronik gearbeitet. Und nun sitze ich hier.
Ja, sehr schön. Du bist ja jetzt sozusagen hier, weil du unter anderem in deiner Kindheit auch die alliierten Luftangriffe auf Dresden miterlebt hast, 1945, die sich jetzt dieser Tage zum 75. Mal jähren. Und vielleicht möchtest du einfach mal so erzählen, wie du diese Tage, also weil es fand ja alles zwischen dem 13. und dem 15. Februar statt, wie du diese Tage 1945 erlebt hast. Beziehungsweise der erste Luftalarm war ja am 13. Februar abends. Und ja, was hast du in dem Moment gedacht, gefühlt und wie hat sich dann der Abend für dich entwickelt?
Der Tag war ungefähr so grau, wie es heute der Fall ist. Es regnete zwar nicht, war etwas wärmer. Und wir sind morgens wie jeden Tag in die Schule gegangen. Wir waren allerdings etwas aufgeregt, denn es war Faschingstag. Wir wollten, dass die Schule endlich zu Ende geht an diesem Tag und wir Fasching feiern konnten, soweit das damals möglich war, mit dem, was zur Verfügung stand. Das haben wir dann auch gemacht und der Tag ging auch wie alle anderen zu Ende. Wir sind als Kinder zu Bett gegangen und die Stadt hatte sich in völliges Dunkel verhüllt, als würde sie unangreifbar sein. Ungefähr gegen 21 Uhr heulten die Sirenen und zwar verkündeten sie Voralarm. Meine Mutter stand auf und schaltete das Radio ein. Dort kamen stündlich die Luftlagemeldungen und, wenn Alarm ausgelöst wurde, eine engere Luftmeldung. Das heißt also für das Stadtgebiet von Dresden. Der Sprecher im Rundfunk meldete, dass ein britischer Jagdverband über Westsachsen wäre. Daraufhin entschloss sich meine Mutter, uns Kinder liegen zu lassen, denn damit war für die Stadt keine Gefahr gegeben. In der Zwischenzeit hatte ein Bomberverband mit 250 Flugzeugen sich auf Richtung Berlin bewegt. Und die deutsche Luftaufklärung war der Meinung, dass dieser Bomberverband Berlin anfliegt. Als sie bei Magdeburg das Elbtal erreicht hatten, bogen sie in das Elbtal ein, änderten also ihre Flugrichtung und waren damit nur wenige Flugzeit von der Stadt entfernt. Die deutsche Luftaufklärung war blass, da sie jetzt zu der Meinung kam, dass dieser Bomberverband die Stadt Dresden anfliegt. Als sie nur wenige Minuten noch vor der Stadt waren, meldete der Sprecher im Rundfunk, schwere englische Kampfverbände befinden sich 25 Kilometer vor der Stadt. Mit Bombenabwürfen ist zu rechnen, suchen sie sofort die Luftschutzkeller auf. Das war das Signal für meine Mutter, uns sofort aus den Betten zu holen. Wir behielten das Nachtzeug an, streiften die Tagessachen über. Im Korridor stand für jeden das Luftschutzgepäck an Taschen und Koffern und so weiter. Jeder hatte etwas zu tragen. Und so begaben wir uns schnell in das Treppenhaus. Da die Fenster verdunkelt waren, sah ich natürlich nicht, was sich draußen abspielte. Als wir unten im Hausflur angekommen waren und dieses Hausfenster nicht verdunkelt war, sah ich, dass es draußen für die Zeit sehr hell war. Andere Hausbewohner waren ebenfalls schon da und einer sagte, heute Nacht sind wir dran. Über der Stadt stehen die Christbäume. Bis zum Luftschutzkeller waren es noch 6 Stufen und für mich war die Überlegung angetan, wirst du hier wieder herauskommen. Es blieb aber kein anderer Weg, die Stufen hinunterzugehen in den Luftschutzkeller. Dort stand eine selbstgezimmerte Bank, auf der mein Bruder und ich Platz nahmen. Wir waren eingehüllt in Wintersachen mit Handschuhen und Mützen, denn es war kühl. Und so hatten wir erstmal Platz genommen.
Und dann saßt ihr da im Luftschutzkeller, der wahrscheinlich einfach das war wahrscheinlich einfach nur der Keller des Hauses, oder? Oder war das besonders ausgebaut?
Das Haus wurde 1938 gebaut, da sind wir auch eingezogen. Und 1938 wurden in Dresden die Neubauten mit Luftschutzkellern eingerichtet. Das waren dann Keller, die konnten gasdicht abgeschlossen werden. Das heißt also sowohl die Fenster als auch die Türen. Natürlich gehörte dieser Keller noch einer Familie, die dort ihre Sachen untergebracht hatte. Aber ansonsten war das ein größerer Kellerraum, in dem alle Bewohner des Hauses Platz finden konnten.
Das heißt, ihr saßt dann in diesem Keller beim Bombardement, das am 13. Februar, wie du ja schon beschrieben hast, angefangen hat. Dauerte ja, wenn ich richtig informiert bin, die ganze Nacht an.
Naja, also als wir dann im Keller saßen und vielleicht noch zur Ergänzung, dort, wo ich wohnte, das ist nicht das innere Stadtzentrum gewesen, sondern mehr aus dem Stadtzentrum Richtung Osten entfernt, in der Nähe der Pferderennbahn. Wobei in diesem Stadtbezirk, wo ich wohnte, sind die letzten Bomben gefallen. Weiter östlich von uns ist natürlich noch eine Menge kaputt gegangen an Fensterscheiben und Dächern und so weiter, aber sind keine Bomben weitergefallen. Und wir hatten nun Platz genommen und saßen natürlich nicht das erste Mal im Keller. Das war schon öfter passiert, sowohl nachts als auch am Tage. Nur bisher war es im Wesentlichen, oder waren wir im Wesentlichen glimpflich davon gekommen. Aber diesmal wussten wir, die Stadt wird angegriffen. Dieser erste Angriff dauerte ungefähr 30 Minuten. Nun warteten wir alle, was passiert. Und ich hörte in der Ferne so ein leichtes Grummeln. Das kam immer näher und näher und wurde immer lauter. Und schließlich gab es einen Höllenlärm um uns. Ich konnte vernehmen, dass im Haus ein fürchterliches Poltern zu bemerken war. Das heißt, der Luftdruck riss Türen aus der Verankerung, die Treppe hinunter polterten. Es war zu hören, wie die Dachziegel die Dachsparren hinunterrasselten und dann mit lauten Klatschen um das Haus herum niedergingen. Und es waren dann auch einzelne Einschläge zu vernehmen, aber im Wesentlichen war es ein Höllenlärm insgesamt. Das ging 30 Minuten. In der Zwischenzeit war das Licht ausgefallen, also die Stromversorgung war unterbrochen. Es wurden Kerzen angebrannt und im dunklen Kerzenschein konnte ich erkennen, dass die Hausbewohner geduckt da saßen, in der Erkenntnis, dass damit vielleicht ein größerer Schutz da wäre. Ich hörte auch, wie manche stöhnten unter den ungeheuren Lärm und ich hörte auch, wie einige beteten, obwohl in unserem Haus eigentlich kaum jemand mit Gott etwas zu tun hatte. Und ich selbst hatte natürlich auch große Angst, was wohl in den nächsten Sekunden oder Minuten passieren würde, wenn vielleicht über mir die Decke herunterkommt. Und das dauerte 30 Minuten, das ist eine Ewigkeit.
Das kann ich mir vorstellen. Nach diesen 30 Minuten Todesangst kam dann die Entwarnung. Seid ihr dann direkt aus dem Keller wieder nach oben gegangen oder ging das nicht? War das noch zu gefährlich?
Es gab keine Entwarnung, denn die Stromversorgung war ausgefallen und keine Sirene. Ach so. War mehr funktionsfähig, sondern das Ende des Luftangriffs war für uns gegeben, als relativ Ruhe eingetreten war. Also kein Lärm mehr vorhanden war von den Einschlägen. Dann haben wir uns nach oben getraut. Und vor der Haustür lag also eine ganze Menge Glas, der Schutt des Daches. Und oben in der Wohnung sah es auch wüst aus. Viele Fensterscheiben waren zerbrochen. Die Möbel standen zum Teil anders. Und eine Wand war regelrecht gerissen. In der Dunkelheit konnte natürlich keiner an Aufräumen denken, aber auch keiner nochmal ins Bett zu gehen. Vor der Haustür blickten wir Richtung Stadtzentrum. Der Himmel war rötlich gefärbt und ließ die Annahme zu, das Stadtzentrum brennt. Wir waren natürlich alle ungeheuer aufgeregt, zum Teil auch wieder etwas entspannt, weil wir den Angriff überstanden hatten. Aber auch diese Aufregung ließ nicht zu, dass wir uns nochmal zu Bett legten. So blieben wir auf. Es war dann etwas nach 1 Uhr, als erneut ein ungeheurer Lärm einsetzte. Eine Luftwarnung gab es auch diesmal nicht, sodass wir uns erneut in den Keller flüchteten und der zweite Angriff begann. Diesmal waren ca. 500 Flugzeuge über den Himmel von Dresden erschienen. Und auch hier dauerte es ungefähr 30 Minuten, bis die Bombenlast abgeladen war. Wir glaubten bei dem ersten Angriff, dass eine Grenze erreicht war in den Möglichen. Was aber jetzt geschah, übertraf das noch an Lärm, an Einschlägen und damit an der Belastung der Angst, was nun in dem Keller passieren würde. Nachdem dieser Angriff vorbei war und wir wieder vor das Haus traten, konnten wir nördlich von uns sehen, dass ein Stadtteil brannte und südlich von uns auch ein Stadtteil brannte und östlich von uns brannte eine Reihenhaussiedlung. Das heißt, wir waren eigentlich so mittendrin. Und der englische Bomberverband hatte diesen Angriff etwas weiter nach Osten verlagert. Dort, wo sie aus den Flugzeugen dunkle Flecken erkennen konnten, das heißt also Stadtbezirke, die vom ersten Angriff nicht getroffen waren. Und damit war die Verlagerung weiter in östliche Stadtbezirke gegangen und die Zerstörung natürlich nun wesentlich größer als beim ersten Angriff.
Aber das heißt, trotz allem habt ihr Glück gehabt und euer Haus ist stehen geblieben, oder?
Ja, das stimmt. Unser Haus ist stehen geblieben, musste aber dann, als es hell wurde, noch einiges repariert werden. Fenstern und Türen, Möbel und so weiter, Schutt und Dreck, um die Wohnung oder die Wohnungen wieder bewohnbar zu machen.
Was ich noch bei der ganzen Sache um Dresden und um das Gedenken an die Opfer des Bombenkrieges interessant finde, ist, dass du ja in dem Alter also normales Schulkind warst und das ja eigentlich eine Zeit ist, so die Schulzeit, du warst ungefähr, weiß nicht, in der 7., 8. Klasse, oder?
In der 7.
In der 7. Klasse, siehst du, genau. Das ist ja eigentlich eine relativ prägende Zeit für Kinder. Und wie hast du mit Gleichaltrigen über diese ganzen Geschehnisse geredet? Und wenn ja, was hat man sich da so erzählt?
Naja, in der Hauptsache gingen die Gespräche immer darum, wie wird sich das nun die Lage weiterentwickeln, also mit dem Krieg. Und da gab es unter uns auch gewisse Hoffnung, es muss doch noch irgendwas passieren. Also irgendwo muss es doch noch eine Waffe geben oder eine Möglichkeit, den Ansturm der Alliierten aufzuhalten. Damit haben wir uns beschäftigt und versuchten auch Beweise dafür zu finden, dass sowas möglich wäre. Und diese Beweise waren natürlich mager und bestanden in der Hauptsache darin, wenn in den Nachrichten im Wehrmachtsbericht bekannt gegeben wurde, dass irgendwo an der Front ein Gegenangriff die alliierten Truppen zurückgeschlagen hat. Dann glaubten wir, dass hier noch Kraft und Möglichkeiten bestand, ein Ende des Krieges herbeizuführen, was für uns, sagen wir mal, möglich war. Wir konnten einfach nicht glauben, dass das Ende des Krieges mit einem Ende dessen einhergeht, was wir gewohnt waren. Also zum Beispiel eben mit der faschistischen Herrschaft. Und ich war ja auch noch 3 Jahre bei der Hitlerjugend. Da war das auch so, dass wir glaubten, es gibt noch eine Wende des Krieges, insofern den Anmarsch der Alliierten zu stoppen. Im Grunde genommen wurde diese Frage beantwortet am 7. Mai. Da standen wir unten auf der Straße und auf der Straße zogen unregelmäßige Gruppen der deutschen Wehrmacht Richtung Osten. Und wir standen da mit der Frage, was nun? Und einer der Soldaten, die vorbeizogen, hatten unsere Frage auf den Gesichtern verstanden und rief uns zu, ihr könnt machen, was ihr wollt, die Russen kommen. Und da habe ich mir gesagt, also gibt's keinen Ausweg. Das war aber am 7. Mai. War die Frage für mich endgültig beantwortet, es ist zu Ende.
Das, also erstmal vielen Dank dafür, dass du das so erzählt hast und dass du das so erklärst, weil es gibt ja nun mal nicht mehr so viele Zeitzeugen, die sich halt eben auch so öffnen. Und ich habe noch eine kleine Frage zum Schluss. Und zwar ist ja das Gedenken an die Bombardierung von Dresden immer ein bisschen eine besondere gewesen. Es ist ja, es ist in der öffentlichen Wahrnehmung, auch deutschlandweit, hat das immer eine andere Stelle als beispielsweise das Gedenken an die Bombardierung von Hamburg, auch wenn die auch sehr viele Opfer gekostet hat und die Stadt komplett zerstört hat. Das ist natürlich auch darin begründet, dass die Bombardierung von Dresden vom Faschismus und von der Propaganda der Nazis sehr stark ausgeschlachtet wurde. Aber jetzt mit einem Abstand von 75 Jahren, mit dem Blick auf 40 Jahre DDR und mit dem Rückblick auf 30 Jahre Bundesrepublik, wie bewertest du im Nachhinein die verschiedensten Formen des Gedenkens?
Ja, also erstmal möchte ich bedenken, dass nachdem das vorbei war mit dem Krieg, mit dem Faschismus, viele Erwachsene sagten, nie wieder. Und wenn wir bis zum Ende unseres Lebens Trockenbrot essen müssten, nie wieder. Das war für mich wichtig. Und natürlich das Erleben, vor allem bei der Suche nach einer Zukunft. Das war sehr schwer, denn um uns herum lagen Trümmer. Eine untergegangene Welt, in der wir praktisch Kind waren und jetzt an der Schwelle des Erwachsenseins standen. Also nie wieder. Und die Suche nach einer Zukunft. Deshalb ist es heute sehr seltsam, wenn man bei dieser Suche die Menschen verurteilt, die den Weg genommen haben in eine Zukunft, die dann in der DDR mündete. Bei der Aufarbeitung der Geschichte gibt es hier das ganze Gebiet in Deutschland noch große Lücken. Was das Gedenken anbetrifft, es gibt viele Städte Deutschlands, die haben 100 und mehr Luftangriffe erlebt. Dresden hat 8 gehabt, 8 Luftangriffe. Allerdings mit dem Ergebnis einer völligen flächenmäßigen Zerstörung. Und es wurden veranschlagt 30.000 bis 35.000 Tote. Trotz der chaotischen Zustände wurde bei den Bergungsarbeiten jeder Tote erfasst. Das heißt Straße und Hausnummer mindestens. Und deshalb kam man zu dieser Zahl 30.000 bis 35.000. Der größte Teil der Toten wurde auf den Waldfriedhof beerdigt und in die Friedhofsverwaltung dieses Friedhofs hat 27.000 Tote registriert bei der Beerdigung. Es ist deshalb sonderbar, dass nach 1990 Leute plötzlich kamen, die versuchten, eine Neuaufrechnung der Toten herbeizuführen und auf eine Zahl von 25.000 kam, die noch heute verwendet wird, wenn 27.000 auf den einen Friedhof liegen. Das heißt also, es wurde mit diesem Ergebnis der Kriegsschäden wurde viel Schindluder getrieben. Auch dahingehend mit der Frage, was machen wir nun mit den Trümmerhaufen? Und man sich heute hinstellt und fürchterlich wettert, dass in Dresden zu viel Trümmer weggeräumt wurden, man hätte manches Haus wieder errichten können. Ich will jetzt keine Polemik führen über das Wenn und aber man hatte dann ebenso entschieden, das zu machen. Und hatte das auch begründet, so zu verfahren. Das kann man nicht alles in einer Zukunft verteufeln. Das geht nicht. Das Schlimmste ist natürlich, dass heute sich Leute hinstellen, die wir häufig bezeichnen als die Rechten, und dieses Ereignis in Dresden als ein Kriegsverbrechen der Alliierten hinstellen. Über diese Frage wird ja bis heute philosophiert. Man darf nur nicht vergessen, dass bis zum 8. Mai mit der Waffe in der Hand gegen die Alliierten gekämpft wurde. Das heißt also, selbst in der aussichtslosen Situation an den Fronten des Inlandes und überhaupt in Europa für den deutschen Faschismus wurde bis zum Schluss gekämpft, was nicht minder zur Folge hatte, dass die Alliierten ihre ganze Militärtechnik einsetzten, diesen Widerstand zu brechen. Und das auch in Dresden. Wenn das auch für viele Menschen den Tod bedeutet hatte, und vor allem für Frauen und Kinder, denn die Männer waren an der Front, wenn Zehntausende ihr Zuhause verloren haben, wenn unschätzbare Werte zerstört wurden, liegt die Hauptschuld bei denen, die den Krieg gemacht haben und bis zum Schluss gekämpft haben. In aussichtsloser Situation. Und wenn ich mir die Figuren dann mitunter ansehe, die zum Teil gröhlend durch die Straßen ziehen und irgendwelche Parolen aus der Vergangenheit rufen, dann sage ich mir manchmal, wenn der oder der eine solche Nacht in den Luftschutzkeller gesessen hätte, dann wäre er garantiert am nächsten Morgen, wenn er das gekonnt hätte, mit vollgeschissenen Hosen wieder hochgekommen. Das heißt also, es gibt nur eine Alternative, mit allen Mitteln so etwas zu verhindern, erneut zu verhindern und die daran zu hindern, die das versuchen, auf ihre Art zu verherrlichen und Menschen zu gewinnen, eventuell das Ergebnis dieses Krieges zu revidieren.
Da kann ich mich dir nur anschließen und dir ganz, ganz herzlich danken. Vielen, vielen Dank.